Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu unserer Vortragsreihe Der ist aber komisch über Exzentriker und Eigenwille. Wir haben heute zu Gast Professor Dr. Martin Hielscher und er wird uns was erzählen über Clubs, in denen tote Dichter eine Rolle spielen. Was sollten Sie über unseren Referenten wissen? Herr Hielscher hat studiert, und zwar Germanistik und Philosophie, in Germanistik promoviert, wie ich gerade erfahren habe, über Wolfgang Köppen, einer der Autoren, die man, glaube ich, kennen sollte, dürfte, aus den letzten 50 Jahren. Herr Hielscher hat verschiedene berufliche Stationen durchlaufen, ist seit einigen Jahren Programmleiter beim Verlag C.H. Beck in München und dort zuständig für die Literatur. Insbesondere hat er dort ein Programm der deutschsprachigen jungen Literatur aufgebaut, das mittlerweile mit vielen guten Autoren am Start ist und die heimsen Preise noch und nöcher ein und machen ihn noch berühmter als Lektor. Und natürlich zählt auch die fremdsprachige Literatur dazu. Nun denn, Herr Hielscher wird starten. Ich spiele heute den Filmvorführer und dann schauen wir mal, was der Club der toten Dichter uns erzählt.
Ja, vielen Dank für die nette Einführung und auch die nette Einladung. Ich habe meinen Vortrag genannt, der Club der toten Dichter, der exzentrische Autor als Leitbild. Und das bezieht sich hier auf zwei Filme, anhand dessen ich das Thema ein bisschen darstellen will. Das ist einmal der Film Der Club der toten Dichter und der andere ist Forrester gefunden. Und wir werden auch jeweils aus diesen Filmen zwei Szenen einspielen, damit Sie das, wenn Sie die Filme noch nicht kennen oder nicht mehr so in Erinnerung haben, auch sehen können. Und am Anfang zitiere ich Ihnen ein Gedicht von einem amerikanischen Schriftsteller, der vor allen Dingen für den Club der toten Dichter ganz wichtig ist. Das ist Walt Whitman, der vielleicht einflussreichste amerikanische Lyriker des 19. Jahrhunderts, der seinen größten Einfluss dann im 20. Jahrhundert hatte, bis in die sogenannte Beat Generation hinein, Autoren wie Kerouac und Ginsberg und sogar bis in die Pop- und Jazzmusik, also eine Band namens Weather Report, hat also mal eine Platte gemacht, die heißt I Sing the Body Electric. Und das ist ein Titel eines Gedichtes von Walt Whitman. Dieses Gedicht heißt O Captain, mein Captain. O Captain, mein Captain, die schwere Fahrt ist aus. Das Schiff hat jedem Sturm getrotzt. Nun kehren wir stolz nach Haus. Der Hafen grüßt mit Glockenschall und tausend Freudenschreien. Vor aller Augen rauschen wir auf sicherem Kiel herein. Aber Herz, ach Tropfen blutig rot, wo auf dem Deck mein Captain liegt, gefallen, kalt und tot. Einer der erfolgreichsten, anspruchsvolleren Hollywood-Filme der letzten 20 Jahre ist Peter Weirs Der Club der toten Dichter von 1989. Robin Williams in der Rolle des Lehrers John Keating, der in vielen Szenen mit ausdrücklicher Erlaubnis des Regisseurs improvisieren durfte, lieferte eine seiner eindrucksvollsten Vorstellungen ab. Ethan Hawke und Robert Sean Leonard als die Schüler Todd Anderson und Neil Perry gelang mit diesem Film der Durchbruch als Schauspieler. Das Originaldrehbuch von Tom Schoolman, der dabei auf eigene Internatserfahrungen zurückgreifen konnte, gewann einen Oscar. Die amerikanische Autorin Nancy Kleinbaum schrieb parallel zum Film den gleichnamigen, recht schlichten Roman, der inzwischen auf Deutsch in der 40. Auflage als Taschenbuch vorliegt. Das dürften rund 200.000 Exemplare sein. Und der Club der toten Dichter hat eine Art Klassikerstatus erreicht. Peter Weirs Film ist ein leidenschaftliches Plädoyer für den individuellen Eigensinn und ein waches Menschsein, für Kreativität und Authentizität im Gegensatz zu einem rigiden und autoritären Konformismus, der im Film durch den Ort der Handlung, das heißt die Institution und ihre Repräsentanten, eine elitäre Prep-School mit ihrem verknöcherten Lehrkörper und die Eltern der Internatsschüler symbolisiert wird. Es muss natürlich gleich gesagt werden, dass man nicht naiv übersehen darf, dass ein von der Disney Corporation produzierter Hollywood-Film, der für Eigensinn und eine fast anarchische Kritik angepasster Lebensläufe zu werben scheint, mit einem gewissen Misstrauen betrachtet werden sollte. Kann der Mainstream wirklich glaubwürdig behaupten, etwas Unangepasstes zu propagieren? Oder verrät er nicht im gleichen Atemzug, wie er Individualismus beschwört, als absolutes Massenprodukt genau dieses besondere, einzigartige? Das ist immer die Frage. Der Film ist ebenso enthusiastisch aufgenommen worden, wie als oberflächlich und unreflektiert kritisiert worden. Aber ich glaube, dass man den erfolgreichen Mainstream differenzierter betrachten kann. Meines Erachtens hat ein solcher Hollywood-Film, der sich zwangsläufig an die Produktionsbedingungen und Gesetze der Kulturindustrie halten muss, deshalb auch anhaltend Erfolg, weil er einen Nerv getroffen hat. Das heißt, kommerzielle Erfolge sind meines Erachtens nicht allein mit erfolgreichen Marketingstrategien zu erklären, sondern diese Marketingstrategien sind so erfolgreich, weil sie tatsächlich die Wünsche eines Massenpublikums treffen, Wünsche, die nicht per se schon konditioniert sein müssen, auch wenn sie oftmals verändert, womöglich korrumpiert sein mögen. Der Club der Toten Dichter spielt in einem neuenglischen Internat für Jungen Ende der 50er Jahre und er zitiert immer wieder Gedichte, unter anderem von Walt Whitman, Robert Herrick, William Shakespeare, Rachel Lindsay, Alfred Lord Tennyson und Auszüge aus Henry David Thoreaus Schrift Walden. Das heißt, einen traditionellen, teilweise jahrhundertealten Kanon der Überlieferung, der einem entweder inzwischen vollkommen abhanden gekommen ist oder einem schon bei der bloßen Nennung der Autorennamen als Inbegriff von Langeweile und Nerdtum vorkommen muss. Wenn die Zitate und Lesungen dieser Gedichte und Texte im Film es schaffen, deren ursprüngliche Frische und Lebendigkeit, Radikalität, Schönheit und Widerstandskraft aufscheinen zu lassen, so knapp sie auch nur in der durchaus dramatischen Handlung erscheinen dürfen, so kann man auch dies schon als einen irgendwie auch kuriosen Verdienst dieses Films betrachten und als Beleg für eine der Thesen, die Mr. Keating seinen Schülern über Gedichte und Menschsein mitgibt. Man liest Gedichte, weil man zur Spezies Mensch gehört und weil die Spezies Mensch voller Leidenschaft ist. Und dann zitiert Keating Whitman: O ich, o Leben, auf all diese wiederkehrenden Fragen, auf diesen unendlichen Zug der Ungläubigen, auf die Städte, die voller Narren sind, was habe ich darauf für eine Antwort? O ich, o Leben, dies aber ist die Antwort, du bist hier, damit das Leben blüht und die Persönlichkeit, damit das kraftvolle Spiel weitergeht und du vielleicht einen Vers dazu beitragen kannst. Die Stelle des exzentrischen Autors Whitman wird im Film vom exzentrischen Lehrer Keating eingenommen, der mit seinen Lehrmethoden permanent Grenzen überschreitet. Körper, Sprache, Raum, die spontane und nicht schon gebändigte Wahrnehmung und Produktivität in ein neues Verhältnis zueinander setzt und befreien will. Die Schüler sollen Freidenker sein. Für das Amerika der konservativen WASPs, White Anglo-Saxon Protestant, also WASP geschrieben wie Wespe, war das eine Provokation, der Begriff Freidenker, die in den 50er Jahren praktisch den unmittelbaren Ausverkauf des Landes an die kommunistische Sowjetunion implizierte. Das Grenzüberschreitende von Keatings Methoden ist in der Figur des Dichters Walt Whitman, 1819 bis 1892, der wegen der sogenannten Obszönität seiner Dichtung 1865 vom damaligen Innenminister James Harlan in Washington entlassen wurde, bereits angelegt. Der hatte da eine Stelle, eine kleine Stelle und wurde rausgeschmissen. Kaum ein Autor des 19. Jahrhunderts hat so viele Grenzen eingerissen wie Whitman. Zwischen Autor und Leser, zwischen hohen Turm und Slang, zwischen Künstlichkeit und Natürlichkeit, zwischen den sozialen Schichten. Die Sprache seines Landes zu erfassen und für die Dichtung fruchtbar zu machen, gehörte zu Whitmans wichtigsten Anliegen. Zu diesem Zwecke hatte er selbst A Primer of Words angelegt, indem er Slang-Ausdrücke, Wörter aus der Negersprache, Termini aus verschiedenen Berufen und schließlich Namen auflistete. Auch anderweitig notierte er immer wieder Trouvaillen aus dem Bereich der Etymologie. Whitman demokratisierte die Dichtung und machte sie zu einem Werkzeug der populären Veranstaltungskultur, die das damalige Amerika prägte. Er deklamierte Shakespeare von den Omnibussen herunter, rezitierte Homer und Ossian an der Küste, summte Opernarien auf der Straße und schrieb die Grasblätter, Leaves of Grass, mit zutiefst rhetorischem Anspruch. Die Erfahrungen, die Whitman in seinen Jugendjahren gemacht hatte, sammelten sich nur allmählich um thematische Zentren. Whitman war kein früh entwickeltes Genie, dem von der Wiege an eine dichterische Laufbahn vorgezeichnet war. Er arbeitete als Laufbursche eines Anwaltsbüros, als Setzer, Dorfschullehrer, Journalist, Zeitungsverleger und Zimmermann. Auch in der Politik spielte er gelegentlich mit. Auf diese Weise gewann er eine gewisse Vertrautheit mit verschiedenen Berufen und mit den Arbeitern, eben jenen Durchschnittsmenschen, die er als demokratisches Vorbild idealisierte. Er wohnte in kleinen, karg eingerichteten Räumen, nahm seine schlichten Mahlzeiten aus Brot, Tee und Früchten auf Papierschnipseln ein. Aufopferungsvoll besuchte er die Soldaten in den verschiedenen Hospitälern, amerikanischer Bürgerkrieg, saß tröstend bei ihnen oder brachte ihnen kleine Geschenke, die er von seinem dürftigen Gehalt kaufte. Whitman ist oft von der politischen Realität enttäuscht worden. Er spricht von Verknöcherung des Geistes, von einem kadaverhaften Zustand, in dem sich die ganze Gesellschaft befinde. Das Lavieren der Parteien, die Korruption, die vor dem Bürgerkrieg gewaltige Ausmaße angenommen hatte, die Unfähigkeit der Präsidenten geißelte Whitman mit übelsten Beschimpfungen, er nannte den Präsidenten gar einen Exkrementenfresser. Eine der wichtigsten Szenen aus der Club der toten Dichter nimmt dieses Wort Exkrement ganz direkt auf, stellt einen exzentrischen Akt in den Mittelpunkt und bildet die Klammer zum Schluss des Films, der Sieg und Niederlage zugleich markiert. Szene 3.
Gentlemen, öffnen Sie Ihre Literaturbücher, Seite 21, die Einleitung. Mr. Perry, lesen Sie den ersten Abschnitt des Vorworts mit dem Titel Zum Verständnis der Lyrik.
Zum Verständnis der Lyrik von Dr. J. Evans Pritchard, Doktor der Philosophie. Um Lyrik vollständig zu verstehen, müssen wir zunächst Versform, Reim und Ausdrucksweise vollkommen beherrschen. Dazu stellen sich zwei Fragen. Wie kunstvoll wurde die Zielsetzung des Gedichtes erfüllt? Und zweitens, wie wichtig ist diese Zielsetzung? Frage 1 bewertet die Perfektion des Gedichtes und Frage 2 seine Bedeutsamkeit. Wenn wir diese Fragen beantwortet haben, lässt sich die dichterische Größe eines Gedichts relativ einfach ersehen. Die Maßzahl eines Gedichtes lässt sich anhand eines Diagramms festlegen. Auf der Y-Achse tragen wir die Perfektion ein und seine Bedeutsamkeit auf der X-Achse. Die Flächenberechnung zwischen Perfektion und Bedeutsamkeit ergibt die Maßzahl der dichterischen Größe. Ein Sonett von Byron würde auf der Y-Achse eine hohe Punktzahl erhalten, wäre auf der X-Achse allerdings nur Durchschnitt. Andererseits würde ein Sonett von Shakespeare sowohl auf der X-Achse als auch auf der Y-Achse sehr weit außen sein. Damit würde veranschaulicht, wie viel dichterische Größe dieses Gedicht aufweist. Wenn Sie die Lyrik in diesem Buch durcharbeiten, verwenden Sie bitte diese Bewertungsmethode. In dem Maße, wie Ihre Fähigkeit zur Bewertung von Gedichten wächst, werden auch Freude und Verständnis für Lyrik wachsen.
Exkrement. Das denke ich über Mr. J. Evans Pritchard. Wir sind keine Klempner, wir haben es hier mit Lyrik zu tun. Man kann doch nicht Gedichte bemessen wie amerikanische Charts. Oh, ich finde Byron echt toll. Ich gebe ihm 42 Punkte, wenn man auch nicht danach tanzen kann. Und jetzt möchte ich, dass Sie die Seite rausreißen. Na los. Die ganze Seite sofort rausreißen. Sie haben mich doch verstanden. Reißen Sie sie raus. Reißen Sie die ganze Seite raus. Na los, reißen Sie sie raus. Danke, Mr. Doyle. Und, Gentlemen, ich sage Ihnen was. Reißen Sie nicht nur die eine Seite raus, sondern die gesamte Einleitung. Sie soll weg, verschwinden. Nichts darf davon drin.
Warte.
Weg damit, na komm schon. Weg mit J. Evans Pritchard, Doktor der Philosophie. Zerfetzt sie, zerflettert sie, reißt sie raus. Ich will nur noch hören, wie Mr. Pritchard rausgerissen wird. Die werden uns perforieren und zu Toilettenpapier verarbeiten. Das ist nicht die Bibel, ihr landet deshalb nicht in der Hölle. Nur weiter.
Wenn ihr sagt.
Sauber rausreißen, ich will nichts mehr davon sehen.
Raus damit, reiß es raus.
Rausreißen. Reiß es raus. Was ist hier eigentlich los? Ich höre überhaupt nichts mehr.
Mr. Keating.
Mr. McAllister?
Bitte entschuldigen Sie. Ich wusste nicht, dass Sie da sind.
Und ob?
Tja, das sehe ich. Entschuldigen Sie.
Reißen Sie weiter, Gentlemen. Das hier ist eine Schlacht. Ein Krieg. Und Sie könnten dabei Herz und Seele verlieren. Danke, Mr. Dalton. Ganze Armeen von Akademikern haben danach Lyrik bewertet. Aber das wird es von nun an nicht mehr geben. Damit ist Schluss, Mr. J. Evans Pritchard. Und jetzt werden Sie wieder lernen, selbstständig zu denken. Sie werden wieder lernen, Wörter und Sprache zu genießen. Ganz gleich, was man Ihnen erzählt. Worte und Gedanken können die Welt verändern. Mr. Pitts Augenschein zu sagen, die Literatur des 19. Jahrhunderts hat nichts mit einem Wirtschafts- oder Medizinstudium zu tun. Nicht? Schon möglich. Mr. Hopkins, Sie stimmen vielleicht zu und denken, ja, wir sollten doch lieber unseren Mr. Pritchard studieren und unser Reim- und Versmaß lernen und stillschweigend alle anderen Ambitionen übergehen. Ich will Ihnen ein Geheimnis verraten. Rücken Sie näher. Na, kommen Sie. Wir lesen und schreiben Gedichte nicht nur so zum Spaß. Wir lesen und schreiben Gedichte, weil wir zur Spezies Mensch zählen. Und die Spezies Mensch ist von Leidenschaft erfüllt. Und Medizin, Jura, Wirtschaft und Technik sind zwar durchaus edle Ziele und auch notwendig, aber Poesie, Schönheit, Romantik, Liebe sind die Freuden unseres Lebens. Ich möchte an dieser Stelle Whitman zitieren. Ich und mein Leben, die immer wiederkehrenden Fragen, der endlose Zug der Ungläubigen, die Städte voller Narren. Wozu bin ich da? Wozu nützt dieses Leben? Die Antwort, damit du hier bist, damit das Leben nicht zu Ende geht, deine Individualität, damit das Spiel der Mächte weiter besteht und du deinen Vers dazu beitragen kannst. Damit das Spiel der Mächte weiter besteht und du deinen Vers dazu beitragen kannst. Was wird wohl euer...
Was wird wohl euer Vers sein, fragt er danach. Sie merken hier, wie in vielen anderen Szenen, wie Keating mit den Schülern im Raum agiert. Sie körperlich handeln lässt. Er lässt sie später zum Beispiel auf die Tische steigen, er lässt sie exerzieren, er macht Sport mit ihnen und so weiter. Sie buchstäblich in Bewegung bringt. Die konventionellen Methoden, Hierarchien, ja Raumordnungen sprengt. Das macht er also immer wieder, das ist ein dauerndes Motiv. Auch wenn er seine Schüler Fußball spielen, tatsächlich Fußball in dem Fall, dabei Verse von Whitman rezitieren lässt und dazu klassische Musik spielt. Alles ganz im Sinne des amerikanischen Lyrikers, der seinen stärksten Einfluss erst nach seinem Tod im 20. Jahrhundert erfalten konnte, nicht zuletzt auf die Autoren der Beat Generation und übrigens auch auf Rock, Jazz und Popmusiker, ganz zu schweigen von der amerikanischen E-Musik. Aber was bedeutet diese Szene? Was steht hinter dem Plädoyer für Poesie und dem pädagogischen Konzept Keatings? Leidenschaft, Nonkonformismus und Individualität, das könnte man, wie gesagt, aus diesen und anderen seiner Statements im Film entnehmen, werden durch die Poesie und das menschliche Vermögen, für das sie steht, repräsentiert. Dagegen stehen der Utilitarismus, die rationalistische, zientifische Weltauffassung und der auch den Körper verpanzernde Konformismus, der noch ein Gedicht auf einer Messskala nach seiner Bedeutung rubrifizieren will und gerade damit den Wahrheitsgehalt eines Gedichts verfehlt. Was der vorlesende Neil Perry, der später seine Schauspielleidenschaft entdecken wird, schon beim Vortragen spürt, während andere Schüler gar nicht begreifen, was mit Leidenschaft, Nonkonformismus oder einer anderen Form des Lernens überhaupt gemeint sein könnte. Man hat schon in der Lyrik Whitmans seine grandiosen Vorstellungen vom welthaltigen Ich und seiner Bedeutung kritisiert, den latenten Größenwahn und das zerstörerische, übersteigerten Individualismus in Frage gestellt. Aber das Ich in einem Gedicht ist nicht identisch mit dem Ich in der Wirklichkeit. Und so wäre noch einmal genauer zu fragen, was das denn in diesem Film meinen könnte und warum mehr oder weniger exzentrische Menschen und ihre Verhaltensweisen jedenfalls bis zu einem gewissen Grade so viel Begeisterung hervorrufen können. Was die filmische Erzählung anbelangt, so ist immer zu beobachten, dass es um Gruppen geht. Sei es die Schülerschaft überhaupt, den Club der toten Dichter selbst, eine Art Geheimgesellschaft, die sich nachts in einer Höhle trifft, um dort Gedichte zu rezitieren, Musik zu machen und gemeinsam Pläne, auch sexuelle Pläne, zu schmieden, oder Neil Perrys Wunsch, Schauspieler zu werden, was ihn dazu führt, die Rolle des Puck in einer Schülerinszenierung von Shakespeares Sommernachtstraum zu übernehmen. Er spielt ja hier mit anderen zusammen. Und selbst der in sich gekehrte, vermutlich zum Poeten heranreifende Todd Anderson bleibt immer auf die anderen bezogen, wird von ihnen mitgetragen und quasi erzogen. Der Film propagiert also keineswegs einen destruktiven Individualismus und eine Art nervtötender Selbstverwirklichung, wie man sie ja als abgesunkene und zum Klischee erstarrte Verhaltensform in der Folge der Aufbruchs-, Ausstiegs- und Selbstheilungsbewegungen seit den 60er Jahren und bis heute kennt. Wobei der Film ja an einem Punkt aufhört und abbricht, an dem völlig offen bleibt, was die Schüler tatsächlich tun werden. Aber der Gestus des Films verweist auf kleine oder größere Gruppen, auf den Einzelnen nicht als übertriebenes Ich, sondern als jemanden, der seinen tiefsten Wünschen folgt. Diese Wünsche nicht zu vergessen, sie nicht dem Konformismus und der Langeweile eines rein nach ökonomischen Erfolgskriterien bewährten Lebens zu opfern und sich aus lauter Gehorsam an Anpassungslogik, um ein eigenes erfülltes Leben zu bringen, das könnte man vielleicht als Appell des Films verstehen, der zugleich einen berühmten Appell aus der Weltliteratur zitiert. Szene 2.
Projektliste und berichten Sie alle 5 Wochen darüber. Bis morgen sehen Sie sich bitte die ersten 20 Fragen aus Kapitel 1 an.
Ah. Agricolam?
Agricolam?
Agricola?
Agricola?
Agricolae?
Agricolae?
Agricolarum?
Agricolarum?
Agricolis?
Agricolis?
Agricolas?
Agricolas?
Agricolis?
Agricolis?
Von vorn Agricola? Agricola.
Das Studium der Trigonometrie verlangt absolute Präzision. Sollte irgendjemand von Ihnen vergessen, seine Hausaufgaben anzufertigen, muss er mit Sicherheit mit einem Punktabzug bei der Abschlussnote rechnen. Ich möchte Sie bitten, mich in dieser Hinsicht nicht auf die Probe zu stellen.
Hey Streber, was machst du schon Hausaufgaben?
Hey. Bitte? Was hast du? Nein, hey, das ist nicht mein Fall.
Hey, Spasti, Spasti! Hey!
Na, kommen Sie.
Was ist denn jetzt los?
Will ich euch auf den Arm nehmen?
Na komm, Jungs, gehen wir.
Ja.
Komm mit. Sind wir jetzt in der Vorhalle?
Oh, Captain, mein Captain. Wer weiß, von wem es ist? Wer weiß es? Keine Ahnung? Es ist aus einem Gedicht von Walt Whitman über Mr. Abraham Lincoln. Also, Sie sprechen mich entweder mit Mr. Keating an, oder wenn Sie etwas mutiger sind, sagen Sie, oh, Captain, mein Captain. Und jetzt möchte ich ein paar Gerüchte zerstreuen, damit sie keine Tatsachen werden. Ja, ich war auch in Hurton und überlebte. Ja, aber damals war ich nicht das geistige Genie, das ich jetzt vor sich sehe. Mein Gewicht von 88 Pfund entsprach etwa meinem geistigen Horizont. Wenn ich am Strand entlang lief, pflegten die Leute mit Gedichtbänden von Byron nach mir zu werfen. Fangen wir an. Mr. Pitts. Ein etwas unglücklicher Name. Mr. Pitts, wo sind Sie? Pitts, schlagen Sie Seite 542 Ihres Gedichtbandes auf. Lesen Sie die erste Strophe des Gedichts, das dort steht.
Jungfrau, nutze die Zeit, meinen Sie?
Ja, so ist es. Fangen Sie an. Ganz treffend auch für Sie, oder?
Pflückt Rosenknospen, solange es geht. Die Zeit sehr schnell euch enteilt. Dieselbe Blume, die heute noch steht, ist morgen dem Tode geweiht.
Danke, Mr. Pitts. Pflückt Rosenknospen, solange es geht. Der lateinische Begriff für dieses Bild ist Carpe Diem. Die wörtliche Übersetzung?
Keine Ahnung, das ist was für Meeks.
Carpe Diem heißt, nutze den Tag.
Sehr gut, Mr.
Meeks.
Meeks. Noch ein ungewöhnlicher Name. Nutze den Tag. Pflückt Rosenknospen, solange es geht. Wieso verwendet der Verfasser dieses Bild?
Naja, er hat's eilig.
Nein, Gong! Aber danke fürs Mitspielen. Weil wir irgendwann nur noch Würmernahrung sind, Jungs. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, jeder von uns, der hier anwesend ist, wird eines Tages aufhören zu atmen, erkalten und sterben. Ich möchte, dass Sie jetzt vortreten und diese alten Fotos sorgfältig betrachten. Sie sind oftmals an Ihnen vorbeigegangen, aber ich glaube nicht, dass Sie sie genau angesehen haben. Sie sehen gar nicht so anders aus als Sie, oder? Derselbe Haarschnitt, hormonstrotzend, genauso wie Sie. Unbesiegbar, genauso wie Sie sich sehen. Die Welt steht Ihnen offen. Sie glaubten, Sie seien für Großes vorherbestimmt, ebenso wie viele von Ihnen. Aus Ihren Augen spricht die Hoffnung, ebenso wie aus Ihren. Haben Sie gewartet, bis es zu spät war, um aus Ihrem Leben auch nur einen Jota dessen wahr werden zu lassen, wozu Sie fähig waren? Denn sehen Sie, Gentlemen, diese Jungs dienen jetzt den Narzissen als Dünger. Aber wenn sie ganz dicht herantreten, flüstern sie ihnen ihr Vermächtnis zu. Treten sie näher. Hören sie hin. Hören sie.
Ja, wieder können Sie sehen, wie Keating die Schulordnung ignoriert, einfach das Fachzimmer verlässt, die körperliche Lehrer-Schülerordnung durcheinander bringt und hier plötzlich auf etwas hinweist, Fotos in den Vitrinen, an denen die Schüler Tag für Tag vorübergehen, ohne sie je wahrgenommen zu haben, das sich sozusagen vor unserer Nase befindet und für das wir doch blind sind. Aber der springende Punkt ist natürlich jenes Carpe Diem. Das Sie vermutlich alle schon mal gehört haben, ohne möglicherweise zu wissen, woher es eigentlich stammt. Denn auch Keating zitiert eine der berühmten Abwandlungen. Ein Gedicht des englischen Lyrikers und Landpfarrers Robert Herrick aus dem 17. Jahrhundert. Ein wenig prüdes Gedicht an die Jungfrauen, die da nicht alte Jungfern werden sollten. Keating münzt die erotische und vitalistische Bedeutung des Gedichtes, die er durchaus mit anklingen lässt, um in eine etwas allgemeinere Auffassung, die aber doch einen Grundgedanken festhält, den der Sterblichkeit, der Kürze des Lebens, der Endlichkeit, Begrenztheit all unserer Bemühungen, Träume, Wünsche. Wir müssen und werden alle sterben. Die Zeit ist nicht endlos, auch wenn einem das als Kind, als junger Mensch so scheinen mag. Wir haben nur diesen einen Körper und der sieht so aus. Wir können uns nicht uferlos neu erfinden. Wir haben nicht unendlich viele Fähigkeiten und Begabungen. Alles hat seine Zeit und diese Zeit, etwa eine Familie zu gründen, Kinder zu haben, wenn man das möchte, kann man auch verpassen. Man kann eine Begabung, eine Fähigkeit so lange ignorieren, bis man sich nicht einmal mehr daran erinnert, dass man sie einmal hatte oder davon träumte. Man kann sein eigenes, sein wahres Leben so lange aufschieben, aus Angst, aus Schwäche, aus Unwissenheit, aus Rücksicht auf andere, aus Angepasstheit und Fantasielosigkeit, bis es vorbei oder man zu alt, vor allem zu krank ist, um dieses eigene Leben noch führen zu können. Nun hat dieses Carpe Diem, so allgemein gesprochen, einen ähnlich ebenso lauten wie nicht selten sinnlosen Appellcharakter, wie die Aufforderung, man solle doch endlich mal spontan sein. Was kann man also damit anfangen? Der Club der toten Dichter erzählt dazu ja eine Geschichte und die geht nicht gut aus, wie überhaupt dieser Film eher ein tragischer ist. Das leitmotivisch eingesetzte Whitman-Gedicht über Abraham Lincoln, O Captain, mein Captain, bezieht sich auf das Attentat auf Lincoln am 14. April 1865, an dem der amerikanische Präsident einen Tag später starb. Und John Keating, der sich ja mit diesen Worten anreden lässt, wird am Ende von der Schule gefeuert. Die Schüler, die den Club der toten Dichter nach Keatings Vorbild geformt haben, müssen, nach Stasi-Art unter Druck gesetzt, eine lügenhafte Erklärung unterschreiben und Neil Perry, der eben erst seinen Wunsch, Schauspieler zu werden, wiederentdeckt hat, erschießt sich mit der Pistole seines repressiven Vaters, der die ganze Mentalität eines autoritären Charakters verkörpert, wie er im Umfeld der aktuellen reaktionären Tea Party-Bewegung in den USA und in neu-elitären, neokonservativen Erziehungsorgien à la Lob der Disziplin und so weiter gerade wieder ausgegraben wird. Dabei hatte Keating keinen seiner Schüler zu einem bedingungslosen Aufstand gegen Autoritäten und Normen angehalten, sondern etwa im Falle des hochbegabten Neil Perry auf ein wie auch immer unangenehmes Gespräch zwischen Vater und Sohn gedrängt. Aber der Sohn bringt es nicht fertig, mit dem Vater zu sprechen. Die schwache, gedemütigte Mutter flüchtet sich in Tränen und Hysterie. Das Carpe Diem bleibt bloße Formel, wenn sie nicht mit einem spezifischen Gehalt gefüllt wird. Gerade wenn man bedenkt, dass angesichts des Zerfalls von überkommenen Werten, Lebensformen und religiösen Ritualen die Menschen theoretisch im Grunde vor einer völligen Offenheit von Lebensentwürfen stehen, kann man auch ermessen, wie viel Angst das auszulösen vermag. Tradition, Ehre, Disziplin, Leistung, die vier Losungen dieser Welton-Akademie verschaffen denjenigen, die sich ihnen unterwerfen, eben auch eine Sicherheit, dass sie nichts falsch machen, außer vielleicht ihr Leben zu versäumen. Auch wenn sie ein Leben immerhin haben, eins, das sich gewissermaßen nach innen und vor allem nach außen sehen lassen kann. Im Englischen und Amerikanischen gibt es die Redewendung get a life, also besorg dir ein Leben, mach was sozusagen. Hier muss einmal jene Passage aus Henry David Thoreaus Werk Walden oder Leben in den Wäldern von 1854 zitiert werden. Die Passage, die schon zu Keatings Zeiten am Beginn jedes Treffens vom Club der toten Dichter rezitiert wurde. Zitat: Ich zog in die Wälder, weil ich den Wunsch hatte, bewusst zu leben. Ich wollte das Dasein auskosten, das Mark des Lebens aussaugen, so herzhaft und spartanisch leben um alles fortzuwerfen, das kein Leben barg, um nicht an meinem Todestage inne zu werden, das ich nie gelebt hatte. Der arme Henry David Thoreau ist leider nur 45 Jahre alt geworden, vielleicht hat das deswegen für ihn so eine emphatische Bedeutung gehabt und ist leider an Tuberkulose sehr früh gestorben. Bevor ich noch einmal auf die Bedeutung des Carpe Diem in Peter Weirs Film zurückkommen möchte und was man vielleicht darunter verstehen kann, möchte ich auf Spuren dieses Motivs in der Folge des Films hinweisen. Die lateinische Formel stammt nämlich von Horaz, Carpe Diem, 65 bis 8 vor Christus. Und der in München lehrende klassische Philologe Niklas Holzberg hat in seiner jüngst erschienenen Monographie über Horaz nicht umhin gekommen, sein Buch mit dem Hinweis auf den Club der toten Dichter zu eröffnen. In der 1989 entstandenen Hollywood-Produktion Dead Poets Society, die international viel Beachtung fand, lässt in einer frühen Szene der Englischlehrer John Keating einen seiner Eleven den Anfang eines Gedichtes von Robert Herrick zitieren. Gather ye rosebuds while ye may. Pflückt die Rosenknospen, solange es geht. Diesen Worten, so erläutert Keating, entspreche das lateinische Carpe Diem. Nutze den Tag. Und er empfiehlt den durch beide Zitate ausgedrückten Gedanken den Schülern als Motto für die künftige Lebenseinstellung. Aber nirgends in dem Film erfährt man, sagt Holzberg ein wenig beleidigt, dass es Horaz war, der erstmals mit Carpe Diem zum sorgenfreien Genuss des Hier und Jetzt aufforderte. Und zwar an Vers 8 der Ode, Buch 1, 11. Spätestens seit Dead Poets Society kennt man also in aller Welt einen von dem Römer formulierten Satz, der zudem im Zentrum seiner Lebensphilosophie steht. Aber was bedeutet er bei Horaz? In der genannten Ode spricht der Dichter eine Frau mit Namen Leukonoe an. Frage du nicht danach, frevelhaft wär's, was denn als Ziel gesetzt, mir, die Götter und dir, Leukonoe. In welcher Beziehung steht Horaz zu der von ihm Angeredeten? Es ist zu vermuten, dass die beiden bereits erotischen Kontakt hatten, da Leukonoe mit dem von den Göttern anberaumten Ziel, das Horaz und ihr vorbestimmte Ende der beiderseitigen Liebe meinen dürfte. Die Frau möchte deswegen astrologisch recherchieren. Horaz wirkt also im Gegensatz zu ihr aufgeklärt, wenn er vom moralphilosophischen Standpunkt aus verkündet, besser als so etwas zu tun sei es, die Dinge zu nehmen, wie sie eben kommen. Denn man wisse nicht, ja dürfe nicht einmal wissen, wie viele Jahre des Daseins von Jupiter noch zu erwarten sind. Das war aber gar nicht die Frage. Doch Leukonoe hatte vermutlich nicht das Ende der Liebe mit dem des Lebens gleichgesetzt, sondern den von ihr geliebten Mann nur darüber aushorchen wollen, wie lange noch mit seiner Treue zu rechnen sei. Davon lenkt der Dichter durch seine Predigt über die richtige Haltung gegenüber der Zukunft ab. Wenn er die Frau dann auffordert, den Tag zu nutzen, hier sagt er nun, Carpe Diem, ergibt sich das folgerichtig aus seinen Ausführungen, impliziert aber dies, weil alles, was morgen geschieht, im Dunkeln liegt und es durchaus möglich ist, dass ich mich bald in eine andere verliebe, musst du auf jeden Fall heute mit mir ins Bett gehen. Ist also das Ziel, welches Horaz sich mit seiner ethischen Unterweisung gesteckt hat, ganz einfach, dass er mit Leukonoe schlafen will? Wir wissen das nicht, sagt der Altphilologe, aber es sieht sehr danach aus. So viel zum Stand, dem neuesten Stand der Altphilologie. Das sind die wahren Probleme, mit denen man sich da beschäftigt. Und auf diese Bedeutung des Carpe Diem spielt Keating im Film immer wieder an. Und auch der Film selbst mit seiner generellen Verknüpfung von Poesie und Erotik auf seiner narrativen Ebene hält hier die Spur. Natürlich ist es interessant, darüber nachzudenken, wie und warum sich jenes Carpe Diem zu einer nicht selten auch moralischen Lebensmaxime entwickeln und dabei gänzlich von seinem erotischen Kontext entfernen konnte. Denn letztlich ist das doch auch in Peter Weirs Film der Fall. Sie haben es eben gerade gehört und gesehen. Das Carpe Diem bekommt eine schlechthin lebensphilosophische, paradoxerweise sozusagen zeitlose Bedeutung und meint eine allgemeine Sinnerfülltheit des Lebens und nicht mehr dessen leiblichen Genuss. In der englischen Übersetzung Seize the Day schwingt etwas Instrumentelles mit, das Wort Seize heißt greifen, packen, schnappen, das den amerikanischen Autor Nicholson Baker in seinem jüngsten Roman Der Anthologist, dessen Hauptfigur ein mittelerfolgreicher Lyriker ist, der gerade seine Freundin verloren hat, zu einem kleinen Exkurs über Horaz inspiriert hat. Auch dies ein Echo auf den Club der toten Dichter. Sein Leben lang an den Tod zu denken, das wäre, als sehe man einen Film in Gesamtlänge und wartete eigentlich nur noch auf den Abspann. Die Gewichtung stimmt nicht. Man kann natürlich noch einen Schritt weitergehen und mit Herrick sagen, pflücke die Rose, ehe sie verblüht. Freunde, genießt lieber jetzt, pflücket eure Rosen, bindet euer Bukett, so gut es geht, mit so viel Schleierkraut, wie ihr wollt, denn die Zeit wartet auf niemanden, man muss den Augenblick nutzen, den Tag kapern. Aber da haben wir es wieder. Das hat Horaz nicht gesagt. Carpe diem heißt nicht, kapere den Tag. Es geht bei ihm etwas sanfter und sinnreicher zu. Carpe diem heißt, pflücke den Tag. Kapere, rupfen oder pflücken. Was Horaz im Sinne hatte, war, dass man den Stiel des Tages zart packen und zupfen soll, als wäre eine Wildblume oder eine Olive, ihn mit der geübten Sorgfalt des Daumens und der Seite des Zeigefingers fassen, die wissen, dass man leicht zu quetschende Dinge nicht quetscht, gerade so stark, dass der Stängel oder Stiel einem wachsenden Zug ausgesetzt wird, einer Dehnung bis zu dem Punkt, an dem er nach einem winzigen Stocken an seiner schwächsten Stelle willig bricht. Höchstens noch ein wenig Milch absondert, bis einem schließlich die Blume oder Frucht in der Hand liegt. Pflücke die Preisel oder Heidelbeere des Tages behutsam ab, ohne sie zu beschädigen. Das ist es, was Horaz gemeint hat. Pflücke den Tag, ernte den Tag, mähe den Tag, bring ihn ein, aber verschling ihn verflixt nochmal nicht wie einen Straßenfest-Hamburger aus der Faust. So einer war Horaz nämlich nicht. Was aber kann dieses Carpe Diem von John Keating im Kontext des Films dann meinen, wenn es nicht als leerer Appell verhallen soll, der gut klingt und auch irgendetwas in einem anzusprechen vermag, aber wohl verpufft, wenn man es nicht konkret auf etwas beziehen kann? Sowohl Todd Anderson als auch Neil Perry, zwei Charaktere aus dem Film, geben eine Antwort. Todd Anderson entwickelt, was er anfangs nicht hat, ein Selbstbewusstsein. Und aus den wenigen Stellen im Film, in denen er aus seiner Schüchtern und Gehemmtheit herauszukommen vermag, kann man ahnen, dass er schreiben wird. Entschlossen, selbstkritisch, besessen, ohne aufzugeben. Neil Perry erkennt, was er sich eigentlich wünscht. Und gegen den Rat Keatings, der auf einen Kompromiss mit seinem Vater drängt, der die Katastrophe vielleicht verhindert hätte, setzt Perry seinen Wunsch direkt um, nämlich den Puck zu spielen. Er ist ein Hero just for one day, wie David Bowie es nannte, und bringt sich dann um, weil er die Aussicht auf Jahre an einer Militärakademie und das Medizinstudium in Harvard nicht erträgt. Aber er hatte seinen Tag. Dennoch plädiert der Film eben angesichts dieser tragischen Szene wohl nicht einfach für den Kamikaze-Sprung ins Glück, eher dafür, erst einmal herauszufinden, was das eigene denn überhaupt ist. Dies hat wohl viel mit der Erfahrung und der Erinnerung an die eigene Kindheit zu tun. Damit das Kind, das man einmal war, nicht völlig hinter sich zu lassen. Kinder haben zum Beispiel einen untrüglichen Sinn dafür, ein Objekt zu wählen, ein Stofftier, einen anderen Gegenstand, eine Decke, etwas, das als ein Fetisch, den sie immer mit sich herumtragen und der auch einen ganz speziellen Namen bekommt und das allerhöchste Bedeutung genießt. Diese Objektwahl und diese Benennung sind etwas Primäres, Einzigartiges, oft nicht Ableitbares. In der ganzen Art, wie Kinder sich die Welt erschließen, schwingt etwas Bestimmtes, Zielgerichtetes, von einem primären Interesse geleitetes mit, das nicht korrumpierbar und nicht einfach kanalisierbar ist. Sie wollen etwas und sie wollen genau dies. Die Wunschökonomie der Menschen basiert auf dieser kindlichen Objekt- und Weltfixierung, die später gebrochen und gesellschaftlich rationell kanalisiert wird. Und im glücklichen Falle ergibt sich eine weitgehende Übereinstimmung von primären individuellen Wünschen und der gesellschaftlich möglichen und zugedachten Rolle. Aber in wie vielen Fällen gelingt diese Übereinstimmung auf eine irgenderträgliche Weise? Und was ist, wenn sie massenhaft misslingt? Wenn der gesellschaftliche Konformitätsdruck zu groß wird, dann heißt Carpe diem, erinnere dich an denjenigen, der du einmal warst, an deine Wünsche, Objekte, deine Obsessionen, wenn du sie je hattest, daran, wer du bist, das heißt, welches deine persönliche Objektbeziehung zur Welt ist, wenn man das mal so formulieren darf. Was wir an Exzentrikern wohl auch mögen, ist eben ihre Kindlichkeit, ihre Unangepasstheit, die im Sinne primärer Wünsche, Objektwahlen und Fixierungen konventionelle Normen ignoriert und nicht selten etwas Komisches, Clowneskes, Parodistisches hat. Kommen wir jetzt zu dem zweiten Film. Am 11. September, ausgerechnet 2001, erschien der amerikanische Film Finding Forrester, dessen eine Hauptrolle in schöner Übereinstimmung mit der Filmhandlung von einem bis dahin völlig unbekannten 16-Jährigen, der sich darum beworben hatte, weil er eine teure Handyrechnung bezahlen musste, gespielt wurde, nämlich von Rob Brown. Sein Gegenpart ist kein geringerer als Sean Connery, der einen ebenso berühmten wie exzentrischen Schriftsteller darstellt, der seit 40 Jahren kein Buch mehr publiziert und sich völlig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Für ihn gibt es ein weltbekanntes Vorbild, den erst Anfang dieses Jahres verstorbenen amerikanischen Schriftsteller Jerome David Salinger, der 91 Jahre alt wurde und den die meisten als Autor vom Fänger im Roggen von 1951 kennen werden. Ein Roman, der Weltruhm erlangt und dessen Hauptfigur Holden Caulfield ebenfalls 16 Jahre alt ist, wie Jamal Wallace, der schwarze Junge aus der Bronx mit seiner literarischen und zugleich sportlichen Hochbegabung. Der Film des Regisseurs Gus Van Sant, der vom literaturbegeisterten Sean Connery mitproduziert wurde, erzählt eine Geschichte der Freundschaft zwischen zwei dezidierten Außenseitern. Er ist weniger ein Film über die Wirkung von Literatur wie Der Club der toten Dichter, sondern eher eine Anleitung zum Schreiben von Literatur und ein Diskurs darüber, sich seine Begabung nicht allzu leicht abkaufen zu lassen. Als bei einem Test Jamals Fähigkeiten, sein hoher IQ, erkannt werden, wird er zugleich als extrem begabter Basketballspieler wiederum von einer privaten Prep School angeworben. Das sind diese Vorbereitungsschulen fürs College. Diesmal einer Schule in Manhattan. Man hat es dabei mindestens so sehr auf seine sportlichen Fähigkeiten abgesehen wie auf seine intellektuellen. Ja, der dramatische Konflikt des Films basiert schließlich auf der Unterstellung, dass Jamal, vor allem als Schwarzer aus der Bronx, niemals so gut schreiben kann, wie seine Aufsätze es erkennen lassen, sondern dass seine exzeptionellen Fähigkeiten allein im sportlich-athletischen Feld liegen können. Dort, wo man es Schwarzen neben der populären Musik einzig zuerkennen will, dass sie herausragen können. Jamal hat, wie die Kinder, von denen ich vorhin sprach, Fetische, die er immer bei sich hat. Seinen Rucksack mit seinen Notizbüchern, in die er schreibt, und seinen Basketball, mit dem er unentwegt spielt, übt, seine Finger, sein Gefühl trainiert, der aber tatsächlich wie ein kindliches Plüschtier auch eine Art Schutz vor der Welt vermittelt. Als Jamal bei einer Art Mutprobe in die Wohnung des exzentrischen Mannes eindringt, der seit Jahren völlig zurückgezogen dort lebt und über den die grausigsten Gerüchte kursieren, lässt er vor Schreck seinen Rucksack zurück, als er entdeckt wird. Der Unbekannte wirft ihm nicht nur seinen Rucksack kurze Zeit später wieder vor die Füße, er hat sogar Jamals Notizbücher gelesen und kritische Anmerkungen zu seinen Texten darin beigesteuert. Die große Leistung Jamals ist, den Wert dieser Kommentare zu erkennen und nicht einfach bloß gekränkt und verletzt auf sie zu reagieren, weil sie teilweise harte Kritik leisten, sondern sie zu lesen, als was sie sind. Ausdruck größten Respekts, ein Geschenk, eine Gabe, das Angebot von diesen Kommentaren und ihrem Verfasser zu lernen. Jamal zeigt, wer er ist, indem er diese Chance ergreift und sich von keiner noch so schroffen Reaktion des Einsiedlers William Forrester abhalten lässt. Erst mit der Zeit begreift Jamal, wen er wirklich vor sich hat. Einen sozusagen verschollenen, weltberühmten Schriftsteller, der bereits kanonisiert und Schulstoff geworden ist, auch in seiner eigenen Eliteschule, auf die er nun geht. Da wäre jetzt Szene 5.
Verquerte Gedanken. Die Passage fantastisch. genauer ausführen? Atmosphäre beißend, Wortwahl billig, dieses Lesers unwürdig. Schmied in meinen Sachen rum, Mann. Ich möchte diesen Schriftsteller unterstützen. Könnten wir mal kurz aus der Bronx verschwinden? Verquer. Wohin willst du mich führen? Das neulich Abend war nur eine Wette, die ich und meine Kumpels laufen haben. Also ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich Ihnen noch mehr von meinen Sachen bringen. Oder vielleicht kann ich was anderes schreiben.
Wie wär's mit 5000 Worte darüber, warum du dich verdammt nochmal von meiner Wohnung fernhalten sollst?
Ich weiß, dass du da drin bist.
Nimm deine verdammten Pfoten von meiner Tür.
Ich bin nur gekommen, um die Sache abzugeben, die Sie haben wollten.
Was für eine Sache?
Die 5000 Worte, warum ich mich von Ihrer Wohnung fernhalten soll. Jedenfalls haben Sie sowas Ähnliches gesagt.
Dann versuch dich daran zu erinnern, was ich genau gesagt habe.
Mrs. Wallace, Jamal, als wir deine Testergebnisse bekommen haben, hatten wir schon damit gerechnet, dass die Privatschulen Interesse signalisieren würden. Und wie es aussieht, hatten wir recht. Mr. Bradley?
Jamal, Mrs. Wallace, ich heiße David Bradley. Ich komme von der Mailer-Schule in Manhattan.
Mailer? Mailer Callow?
Ganz recht. Ist das für Sie ein Begriff?
Ja.
Jamal, Mailer Callow ist nicht nur die beste Prep-School der Stadt, sondern einer der hervorragendsten Privatschulen an der ganzen Ostküste. Nur die Besten gehen dorthin.
Wie du natürlich weißt, hat das Herbstsemester bereits angefangen, aber wir halten jedes Jahr ein paar Plätze frei, um die staatlichen Testergebnisse abzuwarten. Jamal, deine Testergebnisse haben gelinde gesagt Aufmerksamkeit erregt. Ich bin hier, um zu fragen, ob du interessiert wärst, unsere Schule zu besuchen.
Jamal, wir wissen, es ist nicht leicht, auf eine andere Schule zu wechseln, besonders auf eine Privatschule. Aber das hier ist nicht mehr die richtige Schule für dich. Jamal, die Entscheidung sollte dir nicht schwerfallen.
Mr. Bradley, das könnten wir unmöglich jemals bezahlen.
Das verlangt auch keiner von Ihnen. Als Dr. Simon erwähnte, nur die Besten gingen auf die Mailer-Schule, versäumte er zu erwähnen, dass sich unser Engagement für herausragende Leistungen nicht nur auf das Klassenzimmer beschränkt.
Das hatte ich mir schon gedacht.
Ja, wir uns auch. Mrs. Wallace, Etwa 40 unserer Schüler haben nach dem Abschluss mit College-Sport weitergemacht und 3 von denen sind ins Profilager gewechselt. Wir haben uns erlaubt, ein Spiel zu analysieren und obwohl unser Angebot rein akademisch ist, wären wir nicht enttäuscht, wenn du dich entschließt zu spielen. Wir möchten dich nur bitten, ein paar Tage zu uns zu kommen, dich umzusehen und es dir zu überlegen.
In Ordnung.
Mrs. Wallace?
Danke.
Jamal?
Auf Wiedersehen. Wir hören von dir.
Jamal besitzt eine ungewöhnliche Empathie und Intelligenz. Er ist von einer großen Ruhe beherrscht, lässt sich kaum provozieren, kann von sich als kleinem, verletzbaren Menschen absehen und seine Chance, gleichsam seine Funktion erkennen, Schriftsteller zu werden, der dafür einen Mentor braucht, weil nichts in Jamals Umgebung ihn für diese Arbeit prädestiniert, nichts ihm dabei hilft. Darin zeigt sich das Unvorhergesehene, nicht Ableitbare einer solchen Begabung, die dennoch geschult, gefördert werden muss, um nicht zu versiegen oder verkannt zu werden. Jamal besitzt jenen untrüglichen Sinn dafür, wer er sein will, wer er schon ist und was er für seinen eigentlichen Daseinszweck braucht. Und wie magnetisch angezogen steuert er darauf zu, ruhig und unendlich leidensfähig. Zugleich, und das ist sicher ein Grund für diese ungewöhnliche Freundschaft, begegnet der Forrester nicht unterwürfig, sondern auf Augenhöhe, höflich und verständnisvoll, aber nicht kriecherisch oder konfliktscheu. Das, ebenso wie seine Ausdauer, seine Geduld, seine Lernfähigkeit und Einsicht, seine entwaffnende Ehrlichkeit, aber auch seine schon vorhandenen Kenntnisse, sein Fleiß, berühren Forrester zutiefst, sodass er über Altersunterschiede, Rassen- und Klassenschranken hinweg Jamal seine Freundschaft schenkt. Es gibt viele kleine und große Parallelen zwischen Club der Toten Dichter und Forrester gefunden. Ein Motiv in letzterem, die Krebserkrankung des unverheirateten und wohl auch kinderlosen Forrester, die wohl sein Weichwerden und seine Anteilnahme an Jamals Schicksal motivieren sollte, war auch für die Figur John Keatings im Club der Toten Dichter vorgesehen, also der sollte eigentlich Krebs haben, wurde aber von Peter Weir und Robin Williams abgelehnt. Hier begründet die Krankheit auch den Entschluss Forresters, nach seinem Tod seine Wohnung an Jamal zu vererben, damit er einen Ort, Ruhe zum Schreiben findet. Bemerkenswert ist, wie der Film elementare Lektionen darüber erteilt, wie man seiner Bestimmung, seinen Obsessionen Folge leisten, was man tun und was man erdulden muss, wenn man darin besser und am Ende richtig gut werden, wenn man überhaupt etwas Eigenes und Besonderes schaffen will. Szene 15.
Setzen. Fang an.
Was anfangen?
Schreib.
Was machen Sie da?
Ich schreibe. Wie du auch. Wenn du mal anfängst, in die Tasten zu hauen. Gibt's ein Problem?
Nein, ich denke nur.
Nein? Nicht denken. Das kommt später. Die erste Fassung schreibt man mit dem Herzen und überarbeitet sie mit dem Kopf. Der erste Schritt zum Schreiben besteht darin, zu schreiben, nicht zu denken.
Geht's noch? Ist es drin, dass Sie sich auch mal setzen? Die Saison des festen Glaubens. Was ist das?
Fang an, das abzutippen. Manchmal trägt uns der stumpfsinnige Rhythmus des Tippens von Seite 1 zu Seite 2. Und wenn du anfängst, deine eigenen Worte zu spüren, dann beginn zu schreiben. Herrgott, noch mal! Jawohl! Jawohl! Jetzt hast du es geschnallt, Alter.
Interessant ist auch, wie zurückgenommen Jamal bei allem bleibt. Mehr als Forrester, der aber auch kein raumgreifendes Ego verkörpert, auch wenn er seine Eigenheiten und Schnurren pflegt. Der verlässt ja auch nie die Wohnung und also es gibt dann am Schluss eben den dramatischen Höhepunkt, wo er das einmal tut, aber sonst macht er das nie. Jamals Ich ist ganz Medium, ganz Funktion. Er prahlt nicht, gibt nicht an, er macht sich nicht wichtig, er wirkt weniger wie jemand, der sich selbst, sein Innerstes, seine Besonderheit oder was immer verwirklichen will, als vielmehr wie jemand, der eine wichtige Aufgabe zu erledigen hat, sei es beim Schreiben, sei es beim Basketball, und dafür übt und sich schult. Dabei ist er ganz von dieser Welt, kein Kostverächter, kein weltabgewandter Asket, er wartet nur, überwältigt nichts und niemanden und macht sich keine Illusionen. Er liest die Welt, bevor sie ihn liest. Er wird ganz anders als sein Mentor, der Menschen- und Öffentlichkeitsscheue Schriftsteller Forrester, der wie das Vorbild Salinger mit Angst und Abwehr auf die Außenwelt und mit Ekel auf den Literaturbetrieb reagiert. Für die exzentrische Verweigerung der Öffentlichkeit und vor allem der zeitgenössischen Medienöffentlichkeit gibt es eine Reihe von Beispielen. Schriftsteller wie in den USA Thomas Pynchon zum Beispiel. Noch mehr ein Phantom als Salinger es war, der lebt noch, aber es gibt seit 40 Jahren kein Foto von ihm, man kann ihn auch nicht treffen. Und in Deutschland Autoren wie seinerzeit Arno Schmidt und jetzt Boto Strauß oder Patrick Süskind, den können Sie auch nicht treffen. Jamals Ruhe und Forresters bzw. Salingers Rückzug aus der Öffentlichkeit, wie solche Rückzüge insgesamt, sind eine Reaktion auf den Celebrity-Kult, der seinerzeit um den späten Leo Tolstoi Gestalt annahm. Leo Tolstoi war um 1910 herum, kurz vor 1910, nicht nur der berühmteste Schriftsteller, sondern war überhaupt einer der berühmtesten Menschen der Welt. Und damals hat das, was wir an modernen Massenmedien heute kennen, Gestalt angenommen. Es ist sehr faszinierend zu sehen, dass es damals also Filmaufnahmen gab. Also Tolstoi war in seinem Haus in Russland, Jasnaja Poljana, ständig umgeben von Journalisten, die den schon beim Frühstück gefilmt haben, wirklich gefilmt, also nicht nur fotografiert, gefilmt. Und dann stand also in Paris in der Zeitung, was es zum Frühstück bei Tolstoi gab. Das ist kein Witz, da fängt das an. Wenn man sich überlegt, was ein solcher Rückzug, abgesehen davon von einem exzentrischen Verhalten oder von schierer Arbeitsökonomie bedeuten kann, so kann man daran denken, dass solche Autoren oder Künstler mit solchen Handlungen etwas Bestimmtes betonen wollen, dass ihr Erfolg, der Wert ihres Werkes, nicht verwechselt werden sollte mit der Person, die ihn bewerkstelligt hat. Die Person ist nur das Werkzeug, das Medium für das Werk, das sich eher durch sie verwirklicht, aber nicht die Person selbst. Hier geht Forrester gefunden am Ende noch weit über den Club der toten Dichter hinaus, indem er eben nicht die Verwirklichung, die Selbstverwirklichung des Einzelnen betont, sondern eigentlich das Werk in den Mittelpunkt steckt, das, wofür der Einzelne nur das Medium ist. wenn er begriffen hat, wofür er ein Medium sein sollte. Das war das, was ich erzählen wollte anhand dieser beiden Filme. Ich hoffe, es war interessant. Dankeschön.
Ja, ganz herzlichen Dank, Martin Hüscher. Gute Sitte, dass wir uns hinterher ein bisschen unterhalten, ein paar Fragen stellen. Haben Sie schon eine? Möchten Sie was vertiefen? Sonst machen wir wieder Aufwärmen, Ping-Pong, bis Sie warm sind. Das Exzentrische des Autors als Leitbild, das hattest du uns angekündigt. Wo ist das Leitbild? Also ist es immer der exzentrische Autor? Ist das sozusagen der Autor schlechthin, der exzentrische Autor?
Nein, also das Exzentrische kann auch in ganz unterschiedlicher Gestalt erscheinen. Nicht? Man kann das sehr extrem auf eine hysterische Art und Weise ausagieren. Man kann das auf eine sehr stille Art und Weise tun. Ebenso diese Exzentrizität von jemandem wie Patrick Süskind, der einfach nicht auftaucht in der Öffentlichkeit, nicht? Der einfach verschwindet. Nicht? Oder jemand wie dieser Thomas Pynchon. Das ist eine sehr stille Art, exzentrisch zu sein. Aber als Leitbild. Und deswegen bin ich so ein bisschen um dieses Carpe Diem auch so herumgekreist. Das Leitbild ist eigentlich die Obsessivität sozusagen, mit der man ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt und eben auch nochmal im Unterschied vom ersten Film zum zweiten nicht dieses dramabasierende sich selbst verwirklichen und seine Individualität, was einem ja auch unheimlich auf den Wecker gehen kann. Und die Frage ist ja auch, ob das immer so toll ist, ja, ob das Ich wirklich so wahnsinnig wichtig ist. In dem zweiten Film geht es um was ganz anderes. Dieser Jamal, und wenn man den ganzen Film sieht, merkt man das noch viel mehr, kommt aus wirklich ganz beschränkten und auch sehr problematischen Verhältnissen. Sie haben ja auch mal kurz gehört, diesen Lärm, den er da immer hören muss, was das alles nun im Einzelnen dann war. Das kommentiert er übrigens auch an irgendeiner Stelle mal. Der hat auf eine eben ganz ruhige Art und Weise so sein Thema entdeckt, das ist das Schreiben und das ist sein Basketball. Und er versucht, sich das zu erhalten. Nicht? Und dann kann man sagen, das ist sein Glück. Letztendlich ist das ein Zufall, ein Glück, dass er in die Wohnung ausgerechnet eines Schriftstellers einbricht. Er bricht in die Wohnung ein, weil da jemand drin wohnt, der seit Jahrzehnten die Wohnung nicht verlassen hat. Und die Jungs drumherum, mit denen er Basketball spielt, erzählen Wahnsinnsgeschichten, wer da drin wohnt, Massenmörder, sonst was alles. Und das ist eigentlich nur eine Mutprobe, dass er einsteigt. Und erst als er in der Wohnung ist, ahnt er, was da los ist, weil da stapelweise Bücher liegen und so weiter. Aber es beginnt eigentlich mit einem reinen Zufall. Nicht? Und man kann sagen, das Besondere ist eben, dass es da diesen Klick gibt zwischen Jamal und zwischen diesem Forrester und er seine Bestimmung erkennt. Und wenn man jetzt sagt, der exzentrische Autor als Leitbild, dann ist es derjenige, der mit einer auch teilweise selbstdestruktiven Obsessivität bei dem bleibt, was seins ist, worin er auch gut ist. Also da geht es jetzt nicht darum, dass ich mich selbst verwirklichen muss, sondern das finden, worin man gut ist. Also wofür man vielleicht da wäre, ja, unter einem wie auch immer gearteten Sinnzusammenhang. Das muss ja gar nicht der liebe Gott sein. Man kann ja auch sagen, es gibt auch sowas wie einen gesellschaftlichen Sinnzusammenhang. Ja. Man kann vielleicht eine Sache besser als andere. Und Aber man wird eben tendenziell unter solchen Bedingungen, wie sie in den Schulen zum Beispiel herrschen, man wird eben zu ganz allgemeinen, rigiden, konformen Leistungen gedrillt und zu einem bestimmten Katalog, den man erfüllen muss. Und die Gefahr, das passiert ja auch vielen, die Gefahr ist eben extrem hoch, dass man am Ende überhaupt nicht mehr weiß, wer man ist und es auch nie rausfindet, ja? Weil man konventionellen Lebensmustern folgt. Und wenn man sagt, der exzentrische Autor kann ein Leitbild sein, dann kann er ein Leitbild sein für die andere Variante, nämlich sich immer wieder daran zu erinnern, was man eigentlich mal gewollt hat. Und das können ganz kleine Dinge sein, die vielleicht irgendwann mal eine ganz große Bedeutung annehmen. Wenn man es schafft, daraus vielleicht eine Art Lebenszusammenhang zu machen. Und es verschwinden uns ja auch immer mehr so Normen und Regeln und Konventionen, die gesellschaftlich oder religiös vermittelt werden. Das ist ja immer weniger noch für Leute verbindlich, nicht? Also was soll das sein? Ja? Und umso mehr wächst uns eigentlich die Aufgabe zu, selber zu entscheiden, was wir aus unserem Leben machen. Wir haben eben nur diese 70, 80 Jahre. Nicht? Die kann man auch ganz schnell verspielen. Oder man kann sich halt an irgendein Lebensmodell halten, was eben an die Eltern auch schon immer vorgelebt haben oder wer auch immer. Aber vielleicht ist es schade. Und was diese Filme auf eine gewisse Art und Weise erzählen, ist eine Abweichung davon, eine Möglichkeit, es vielleicht anders zu machen. Und deswegen sind eben genau diese sehr rigiden Internate oder Prep Schools so als Rahmen genommen, weil die genau diese Gegenwelt verkörpern, diese starre Ordnung. Nicht? Und Utopien sind uns ja insgesamt gesellschaftlich abhanden gekommen, muss man sagen. Nicht? Also das, was vielleicht noch die in den 50er, 60er, 70er Jahren Leute, die dort sozialisiert worden sind, die hatten immer noch gesellschaftliche Gegenwelten vor Augen, jedenfalls die, die daran irgendwie geglaubt haben. Das ist vorbei. Das ist im Moment wenig realistisch. Es gibt dafür nicht wirklich eine überzeugende Sprache. Das ist alles relativ verbraucht. Also wir sind, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, sehr stark auf uns selbst zurückgeworfen. Und es gibt ja auch diese neokonservativen Versuche, dann wieder in der Kirche unterzukriechen oder wieder sehr, sehr konventionelle Lebensentwürfe zu übernehmen. Nicht? Dass die Leute fühlen sich dann irgendwie sicher. Es hat auch irgendwie plötzlich so eine Retro-Coolness. Nicht? Man verlobt sich wieder und also sehr schön alles. Ich habe auch gar nichts dagegen. Nicht? Aber man merkt dieses Bedürfnis, sich an irgendwas zu klammern, was plötzlich wieder eine Bedeutung haben soll. Und das ist sehr, wahrscheinlich sehr wenig von Dauer.
Die Exzentrik des Autors sozusagen in der Entäußerung, nämlich der Besessenheit von einem Werk.
Ja, von etwas, das ist das Interessante jetzt, also bei dem Neil Perry in dem Club der Toten Dichter ist es wirklich das Theaterspiel. Mhm. Es ist eben genau nicht irgendwie so eine leere Selbstverwirklichung, also was bin ich für ein toller Mensch oder so, sondern es ist eine Praxis, es ist eine Tätigkeit, sehr stark. Ja? Und es geht um diese Tätigkeit als solche. Die Tätigkeit als solche hat ihren Sinn in sich und man kann in dieser immer besser werden. Und das ist eigentlich, und das ist etwas, was man mit anderen zusammen macht und was man mit Objekten macht. Das hat überhaupt nichts Leeres. Nicht? Und das kann man echt sehr schön sehen. Also auch hier bei Jamal und bei diesem Forrester. Nicht? Es geht um diese Tätigkeit, um diese Arbeit. Und die trägt einen sozusagen weiter. Nicht? Und man muss dann nur einsteigen. Und das kann man verpassen. Diesen Moment kann man verpassen.
Ist Ihr Stift eine Wortmeldung?
Ja.
Ja, bitte.
Also sicherlich kann man sagen, da sind Übergänge fließend. Das wird auch in dem Film, wenn Sie den sehen würden, wird das auch beschrieben. Der Forrester, ein bisschen ist das vielleicht auch das eine die Folge von etwas anderem, der Forrester hat tatsächlich Angst. Der hat Angst in der Öffentlichkeit. Nun ist er auch lange nicht draußen gewesen und dann verschärfen sich diese Eindrücke, die auf ihn zuströmen. Zum Schluss geht er aber zum Beispiel auch, um diesem Jamal einen Gefallen zu tun, in die Schule und hält da eine Rede. Nicht? Also er ist durchaus in der Lage. Die Frage ist gar nicht falsch. Es gibt fließende Übergänge. Nicht? Aber ich habe ja versucht, zum Schluss zu sagen, es gibt eine Logik darin. Was und gerade heutzutage dieser Celebrity-Kult tut, ist, dass er die Person verwechselt mit dem Werk oder mit der Sache. Ja? Plötzlich ist die Person wahnsinnig bedeutend. Wenn man sich die Leute dann genau anguckt, sind die meistens ziemlich hohl. Nicht? Und dann ist die Frage, woher kommt dann eigentlich die Bedeutung? Die Bedeutung kommt aus der Tätigkeit, nicht aus der Person. Das wird nur immer verwechselt. Ja? Ein Schauspieler XYZ ist als solcher wahrscheinlich stinklangweilig, wenn sie sich mit den Leuten unterhalten würden. Auch übrigens ganz viele Schriftsteller sind öde langweilig, wenn sie neben denen beim Abendessen sitzen, schlafen sie ein in vielen Fällen. Die sind gar nicht interessant. Interessant ist das, was sie tun. Und um diesen Unterschied klarzumachen, haben sich immer wieder Künstler, Autoren, das gilt ja für alle diese Sparten, Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, aus dieser Öffentlichkeit zurückgezogen. weil die Öffentlichkeit dazu tendiert, die wie Vampire sozusagen ständig in Anspruch zu nehmen, weil die wissen wollen, woher das kommt. Die wollen wissen, warum ist der gut? Und die glauben, das kann man dem irgendwie ablesen oder das kann der so beantworten, wenn sie ein Mikrofon hinhalten. Das ist aber nicht der Fall, das können sie so nicht beantworten. Das beantwortet die Arbeit, die Tätigkeit.
Ich glaube, wir hatten da hinten noch eine Wortmeldung, Herr Kaiser.
Ja, selbstverständlich. Also ich habe das auch vorhin versucht zu sagen, also die Vorstellung, dass sie im Prinzip völlig frei sind heutzutage, das wären sie vor 100 Jahren nicht gewesen. Nicht? Heute sind sie völlig frei mit ihrem Leben zu machen, was sie wollen. Streng genommen gibt es tatsächlich gesellschaftlich eigentlich keine Vorschriften mehr. Ja? Wir sind ja auch kein religiöser Staat wie der Iran oder so, da können sie das nicht, ja. Das macht den meisten Leuten aber Angst. Das macht Angst. Sie können ja auch was Falsches machen, nicht? Woher wollen Sie das wissen, was gut für Sie ist? Das könnten Sie aber theoretisch wissen, wenn Sie sich besser kennen würden. Das meinte ich ja, ja. Es gibt diesen Punkt, das können Sie herausfinden. Davor haben die Menschen aber in der Regel Angst. Und deswegen ist es völlig in Ordnung, wenn man sich an konventionelle Lebensmodelle hält. Nur, und das ist die praktische Erfahrung, ist die, ganz, ganz viele Menschen sind dabei todunglücklich. Ja? Wer von denen ist wirklich zufrieden mit seinem Leben? Nicht? Man kann sagen, gut, ich mache das halt so, wie meine Eltern das auch schon gemacht haben, meine Kinder sollen das auch machen. Ist völlig in Ordnung, habe ich gar nichts dagegen. Die Frage ist nur, ist es das, was sie gewollt haben? Und deswegen, also der Exzentriker oder so, nicht? Und das ist jetzt ja nur ein Beispiel, der Exzentriker ist jemand, der das gefunden hat, was er eigentlich will und vor allen Dingen, worin er gut ist.
Aber er kann auch Zwänge haben. Also.
Klar, also zeigen Sie mir einen normalen Menschen. Hm. Nicht? Also Zwänge haben wir alle und in irgendeiner Form sind wir alle Abweichungen von irgendwas. Nur die Frage, wo ist eigentlich der Normale? Ja, haben Sie mal einen gesehen? Also es ist doch erstaunlich. Nicht? Also
ich lege großen Wert darauf, dass ich der Einzige hier bin.
Ja, hier haben wir ihn. Also wir haben ja alle diese Vorstellung von Normalität irgendwo her. Nicht? Aber wenn man sich jetzt mal ganz genau die Leute in seiner Umgebung sagen wir mal, anguckt, man muss ja nicht gleich sich selber anschauen, stellt man fest, dass es so wahnsinnig normal bei nicht allzu vielen oder überhaupt bei keinem so dahergeht. Nicht? Also das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist der, gibt es eine Art, bei sich selbst zu sein und bei dem, wer man eigentlich ist, die einen mehr erfüllen kann als alles andere. Und das glaube ich schon, ehrlich gesagt, ohne dass ich das irgendjemand vorschreiben will. Nicht? Das ist keine Norm, nicht? Das wäre ja banal, das wäre genauso rigide wie dieses Internat. Wenn ich jetzt sage, du musst jetzt verdammt nochmal ein Exzentriker sein.
Ich wollte bloß damit sagen, dass man auch in einfachen Dingen seine Erfüllung finden kann.
Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Die Erfahrung. Ja. Nein.
Womöglich ist für den Forrester, wenn ich das sagen darf, das Schreiben was ganz Einfaches.
Ja, genau. Nicht?
Also,
ja, es ging umgekehrt darum, können solche Leute in irgendeiner Form eine Vorbildfunktion haben und wenn ja, worin könnte die bestehen? Nicht? Aber wie viele Menschen haben denn mit den einfachsten Dingen oder an einfachsten Dingen ihre Freude? Schauen Sie sich mal um, wie viele Sie da finden. Und das ist eher selten, ja? Also zeigen Sie überhaupt mal einen zufriedenen Menschen, speziell in Deutschland. Schwer zu finden, ehrlich gesagt. Also Leute tendieren dazu, aus irgendwelchen Gründen wahnsinnig unzufrieden und getrieben und gehetzt und immer irgendwie noch was anderes zu wollen, als das, was sie gerade haben. Und damit werden die auch in Gang gehalten. Ja? Wir sollen ja auch so sein, wir sollen ja auch unzufrieden sein. Und nur eben unsere Unzufriedenheit auf andere Dinge umlenken. Wie gesagt, die Frage war immer, können solche Gestalten, kann so etwas einen Sinn haben, wie dieses Carpe Diem? Was soll das eigentlich heißen? Nicht? Im Allgemeinen sich jeden Morgen wieder zu überlegen, dass man irgendwann mal tot ist, bringt einem auch irgendwie nichts. Nicht? Wie soll man das umsetzen? Was soll ich jetzt ganz genau damit machen? So Soll ich deswegen jetzt nicht in die Uni gehen oder was, weil ich morgen sterben kann oder wie? Nicht? Also die Frage ist, welchen Sinn soll jetzt diese Formel Carpe Diem eigentlich haben? Und es ist ja ganz lustig, dass sie bei Horaz im Wesentlichen dazu diente, mit der Leukonoe ins Bett zu gehen. Das läutet mir völlig ein. Nicht? Das ist eine gute Sache und dann weiß man wenigstens, worum es geht. Die Frage ist, was mache ich jetzt damit, wenn das irgendwie so eine allgemeine Formel ist? Nicht? Das ist, wie gesagt, das ist dann, damit können Sie jeden niederprügeln mit Carpe Diem. Nicht? Aber da muss man überlegen, was kann denn das bedeuten? Nicht? Und hier bei Jamal heißt es eben hier, es gibt diese Sache, die der Junge tun will. Und niemand kann ihm dabei helfen, bis er einen gefunden hat, der ihm dabei hilft. Nicht? Und wenn Sie den Film sehen würden, dann sehen Sie, mit welcher Standfestigkeit dieser Junge das aushält. Die Pointe ist ja, dass die in der Schule den praktisch von der Schule schmeißen wollen, weil sie ihm Plagiat vorwerfen. Sie sagen ja, das hast du gar nicht geschrieben, das kannst du gar nicht als Schwarzer aus der Bronx. Und
womöglich, womöglich hilft es, das Carpe Diem manchmal zu einem Carpe Noctem zu machen. Ja, ganz herzlichen Dank, Martin.
Dankeschön Lüscher. Und pflücken Sie den Abend schön.
Jetzt sind wir ja eigentlich durch. Jetzt wollen Sie, wenn ich das schöne Schlusswort hatte um 9 Uhr, wollen Sie noch eine Frage stellen. Wie wäre es, wenn Sie die zum nächsten Mal mitbringen? Was wäre es denn gewesen?
Ja, also neben Süßkind ist das zum Beispiel Brutto Strauß, nicht, der sich in der Uckermark vergraben hat und den Sie einfach nicht erreichen können. Nicht, das ist ganz. Also ich kenne vor allem diese Fälle von Autoren, die diesen Rückzug betreiben. Nicht? Das kenne ich ganz stark.
Okay, bevor der Rückzug hier jetzt den Auszug aus den Toren hält und wir hier immer noch Fragen beantworten, oder du, nochmals herzlichen Dank. Nächste Woche ist Herr Wörz da und erzählt uns was über Nietzsche und womöglich haben wir da auch wieder einen ganz interessanten, exzentrischen Autor und Philosophen. Ja, herzlichen Dank, schönen Abend Ihnen. Tschüss.